Ralf Bollmann, Angela Merkel, die Kanzlerin und ihre Zeit. Gelesen von Nadine Saddam und Heiner Lenz.
Als die junge Angela Merkel in die bundesdeutsche Politik einstieg, wurde sie entweder belächelt oder einfach übergangen. Kohls Mädchen wurde sie gerne genannt. Zugetraut wurde der ostdeutschen Physikerin kaum etwas. Heute hat sie 16 Jahre Kanzlerschaft hinter sich und wurde von Forbes 10-mal in Folge zur mächtigsten Frau der Welt gewählt. Junge Leute fragen im Wahljahr 2021 halb im Scherz: Ein Mann als Bundeskanzlerin? Geht das überhaupt? Egal, wie man zu ihrer Partei oder ihren politischen Positionen steht, ihre Leistung muss man respektieren. Sie hat es an die Spitze geschafft und das aus einer dreifachen Außenseiterposition. Als erste Frau, erste Ostdeutsche und erste Naturwissenschaftlerin im Kanzleramt. Sie hat gezeigt, dass Angehörige von Minderheiten in Führungspositionen einen beeindruckenden Job machen können. Zu ihrem letzten Jahr im Amt hat der Journalist und Historiker Ralf Bollmann ihrer Lebensgeschichte ein monumentales Werk gewidmet. Auf über 700 Seiten lässt er wirklich kein Detail über die Bundeskanzlerin aus. Wir haben das dicke Buch für dich in 11 schlanken Blinks zusammengefasst.
Blink Nummer 1. Eine intellektuelle Insel in der Provinz.
Am 13. August 1961 begann Herr Lindt-Kassner hemmungslos zu weinen. Ihr Mann Horst stand verzweifelt neben ihr, denn sie hörte den ganzen Tag nicht auf zu schluchzen. Ihre Tochter Angela, vor kurzem 7 Jahre alt geworden, verstand nicht, was los war. Sie wollte ihren Eltern helfen, sie wollte, dass sie wieder fröhlich wurden, aber sie wusste nicht wie. Erst einige Jahre später verstand sie, was an diesem Tag passiert war. Die DDR hatte die Grenzen in den Westen geschlossen. Sie waren eingesperrt. Aber warum war die Familie Kassner denn überhaupt im Osten? Schließlich hatten sich Angelas Eltern in Hamburg kennengelernt, als beide dort studierten. Ihr Vater Horst evangelische Theologie und ihre Mutter Herr Lind Lehramt für Latein und Englisch. Angela Kassner wurde am 17. Juli 1954 in der Hansestadt geboren. Doch schon wenige Wochen später überquerte sie die Grenze in den Osten. Der Grund war ganz pragmatisch. Ihr Vater war Pastor und bekam dort eine Stelle angeboten. Er war absolut kein Kommunist, aber er dachte eben, dass Menschen überall das Recht hätten, Gott zu begegnen. Er meinte sogar einmal, dass er auch nach Afrika gegangen wäre, wenn die Kirche das so entschieden hätte. Außerdem muss man wissen, dass die Teilung Deutschlands 1954 noch keine sichere Sache war. Die Grenzen waren offen. Die Familie Kassner hätte jederzeit zurückgehen können. Und eigentlich war das auch der Plan. Bis zu jenem schicksalhaften Tag im Jahr 1961. Nun saßen sie also fest. Aber immerhin hatte sich die Familie Kassner eine kleine, relativ freie intellektuelle Insel mitten in der Diktatur errichtet. Horst Kassner leitete nämlich ein Pastoralkolleg in Templin, ungefähr 80 Kilometer nördlich von Berlin. An diesem Kolleg wurden Pfarrer aus Ost-Berlin und Brandenburg aus- und fortgebildet. Daher herrschte in der Einrichtung eine akademische, intellektuelle Atmosphäre. Ständig kamen neue, interessante Menschen, um zu lernen und zu diskutieren. Die Kirche war einer der wenigen Orte, an denen man relativ frei sprechen konnte. Natürlich wurde die Familie Kassner misstrauisch von der Stasi beobachtet. Dennoch genoss sie mehr Meinungsfreiheit als die meisten ihrer Mitbürger. Im Kolleg wurde zum Beispiel heimlich Literatur aus dem Westen gelesen und besprochen. Besonders Herr Lindt-Kassner litt unter der Situation. Als Frau eines Pastors war es undenkbar, dass sie an einer Schule unterrichten durfte. Deswegen war sie zwangsweise Hausfrau. Sie unterrichtete allerdings nebenbei in der Kirche Englisch und sie beteiligte sich an den lebhaften Diskussionen im Kolleg. Angela lernte aus dieser Situation schon früh: Draußen hält man am besten den Mund. Doch zu Hause, bei der Familie, darf man alles sagen.
Blink Nummer 2. Die coole Außenseiterin.
Wie fast alle Teenager versteckte sich die 14-jährige Angela auf der Schultoilette, um etwas Verbotenes zu tun. Sie rauchte aber nicht heimlich und knutschte auch mit niemandem. Ihr Vergehen war viel gefährlicher. Sie hatte ein kleines Taschenradio ganz leise gestellt und hörte sich heimlich Berichte zur Wahl von Gustav Heinemann an. Im März 1969 wurde der Politiker in der BRD Bundespräsident. Du kannst dir vorstellen, dass es für einen Teenager nicht gerade einfach ist, mit regimekritischen Eltern in einer Diktatur aufzuwachsen. Deswegen lernte Angela schon früh, bei heiklen Themen ein neutrales Gesicht zu machen und so zu tun, als wüsste sie von nichts. Sie war in der Schule sowieso eine Außenseiterin, schon allein deswegen, weil ihre Mutter Hausfrau war und sie daher als einziges Kind in ihrer Klasse nicht die Krippe und den Kindergarten besucht hatte. Trotz ihrer Außenseiterrolle war Angela cool. Das hatte sie ihrer Familie in Westdeutschland zu verdanken, die regelmäßig Pakete mit der neuesten Westmode schickte. Stolz präsentierte Angela ihre Jeanshosen und ihren Parka in der Schule. Außerdem hatte ihr Zimmer im Kolleg einen eigenen Eingang und lag außerhalb der Wohnung ihrer Eltern. Klar, dass ihre Freunde am liebsten bei ihr abhingen. Natürlich hatte Angela oft Frust in der Schule, doch sie ließ sich nichts anmerken. Aber sobald sie zu Hause war, redete sie sich bei ihrer Mutter alles von der Seele. Die konnte sie gut verstehen, schließlich saß sie im selben Boot. Das Leben außerhalb des Hauses war für die Kassners ein ständiger Kampf. Nur innerhalb der Familie waren sie sicher. Neben dem Rückhalt in ihrer Familie hatte Angela noch ein weiteres Ventil: Leistung. Kindern von Pastoren wurde das Leben in der DDR systematisch schwer gemacht. Um zum Beispiel einen Studienplatz zu ergattern, musste Angela bessere Leistungen erbringen als ihre Klassenkameraden. Zum Glück fiel ihr das leicht. Sie nahm sogar an der Mathematik und an der Russisch-Olympiade teil. In Russisch war sie so gut, dass sie bei dem Wettbewerb eine Reise nach Moskau gewann. Dieser Gewinn freute Angela besonders, denn sie liebte Reisen. Mit Freunden zog sie in den Ferien immer auf abenteuerliche Weise los. Mit Zelt und Zug erkundeten sie so ziemlich alle Länder, die ihnen mit ihren DDR-Pässen offen standen. Ihre Streifzüge brachten sie bis nach Vorderasien. Dabei mogelten sie sich auch gern mal durch. Die Freunde reisten zum Beispiel heimlich nach Russland ein, obwohl das eigentlich nicht erlaubt war. Irgendwann verstand Angela, was an dem Tag passiert war, an dem ihre Mutter geweint hatte. Seitdem war sie sich sicher, sie wollte Grenzen überqueren. Und sie wollte Grenzen öffnen.
Blink Nummer 3. Physikstudium und Berliner Bohème.
Als Pastorentochter standen Angela Kassner in der DDR nicht gerade viele Türen offen. Sie hätte zum Beispiel niemals eine Geisteswissenschaft studieren oder als Lehrerin arbeiten können. Nur dank ihrer guten Leistungen und ihrer Unauffälligkeit ergatterte sie überhaupt einen Studienplatz. Also studierte sie eben Physik in Leipzig. Immerhin war die Naturwissenschaft relativ sicher vor der Staatsideologie. Obwohl sie fleißig wie eh und je war, schloss sie sich nicht nur in der Bibliothek zum Lernen ein. Sie arbeitete in einer Studentenbar und ging gern ins Fußballstadion. Außerdem heiratete sie während des Studiums im Alter von 23 Jahren einen stillen und zielstrebigen Mann namens Ulrich Merkel. Es war in der DDR nicht ungewöhnlich, so früh zu heiraten, denn als Ehepaar bekam man leichter eine Wohnung und zwei Arbeitsstellen in derselben Stadt. Nachdem sie das Studium abgeschlossen hatte, natürlich mit der Note sehr gut, erwartete sie in Ilmenau ein Vorstellungsgespräch für ihre erste Stelle. Und das verlief einigermaßen katastrophal. Ein Kaderleiter breitete persönliche Details über sie aus. Wie oft sie in den vergangenen Jahren Westradio gehört hatte, wann sie neue Jeans getragen hatte. Ihr wurde klar, sie war während ihres ganzen Studiums ausspioniert worden, bis ins kleinste Detail. Nicht nur das, die Stasi wollte sie jetzt auch noch anwerben. Sie sagte den beiden Stasi-Offizieren gerade heraus, sie könne nicht für die Stasi arbeiten. Dafür sei sie einfach nicht verschwiegen genug. Ulrich und Angela Merkel zogen nach dem Studium nach Berlin. Sie erhielt eine Stelle an der Akademie für Wissenschaften im Bereich physikalische Chemie und begann relativ lustlos ihre Doktorarbeit. 4 Jahre nach der Hochzeit verließ sie ihren Mann. Und zwar auf die typische Angela Merkel-Art. Sie dachte lange darüber nach, sprach mit niemandem darüber und zog dann von einem auf den anderen Tag aus. Damit hatte sie sich allerdings das nächste Problem eingebrockt. Plötzlich war sie wohnungslos in Ost-Berlin. Und dort waren Wohnungen Mangelware. Also folgte sie dem Tipp eines Bekannten. Er hatte ihr verraten, dass in der Templiner Straße einige Häuser leer stünden. Kurzerhand brach Angela in eine der Wohnungen ein und besetzte sie. Dieses Vorgehen war in der DDR weit verbreitet. Es handelte sich um diskrete Selbsthilfe, die meistens folgenlos blieb, denn die Behörden hatten den Überblick verloren, welche Häuser sie überhaupt besaßen. An der Akademie verliebte sich Angela Merkel neu in den ehrgeizigen Wissenschaftler Joachim Sauer. Das Paar wurde schnell Teil der intellektuellen Berliner Bohème. Sie diskutierten mit Freunden über Politik, Gott und die Welt. Außerdem war Angela als Kulturbeauftragte der FDJ tätig und organisierte in diesem Rahmen zum Beispiel Lesungen und Vorträge. Dabei war sie an allem interessiert, was irgendwie regimekritisch war. Sie veranstaltete etwa einen Abend, an dem über Suizide in Westdeutschland diskutiert wurde. Offiziell gab es in der DDR keine Selbsttötungen, aber allen Anwesenden war klar, dass zwischen den Zeilen das eigene Land gemeint war. Angela Merkel war nicht glücklich, weder in ihrem Land noch in ihrem Job. Aber sie hatte sich mit der Situation arrangiert und machte einfach weiter. Auf die typische Merkel-Art. Pflichtbewusst und stoisch.
Blink Nummer 4. Endlich frei.
An einem dunklen Novemberabend war Angela Merkel mit einer Freundin in der Sauna. Auf dem Weg zurück nach Hause bemerkte sie, wie viele Menschen in die Richtung des nächsten Grenzüberganges strömten. Also ging sie auch hin und konnte es kaum glauben. Der Grenzübergang war offen. Alle liefen einfach in den Westen. Sie selbst ging auch hinüber. Sie wollte ihre Tante in Hamburg anrufen, hatte aber natürlich kein Westkleingeld in der Tasche. Also klingelte sie bei irgendwelchen fremden Leuten. Klar durfte sie telefonieren. Und ein Bier bekam sie noch dazu. Herzlich willkommen in der BRD. Die große Party auf dem Kudamm sparte sich Angela Merkel aber. Schließlich musste sie am nächsten Tag morgens arbeiten. Schon wieder so ein echtes Merkel-Verhalten. Ihre ganze Welt bricht zusammen, aber dass sie am nächsten Morgen pünktlich am Schreibtisch sitzt, ist für sie selbstverständlich. Angela Merkel war 35 Jahre alt, als die Mauer fiel. Sie war frei. Plötzlich hatte sie all die Möglichkeiten, die ihr früher immer verwehrt worden waren. Sie war schon in der DDR politisch interessiert, aber sie musste dieses Interesse verstecken. Jetzt konnte sie es ausleben. Sie entschloss sich schnell. Es gab viel zu gestalten. Sie wollte dabei sein. Während der Wende entstanden in Ostdeutschland jede Menge politische Gruppen. Es musste schließlich ein ganzes Land neu organisiert werden. Angela Merkel ging erst einmal ganz pragmatisch auf Parteiensuche. Sie besuchte zum Beispiel eine Veranstaltung der SPD, aber es störte sie, dass die Genossen sich alle duzten und Arbeiterlieder sangen. Schließlich fand sie ihre politische Heimat in einer Bürgerbewegung namens Demokratischer Aufbruch, die sich bald schon in eine politische Partei umwandelte. Weil Angela Merkel klug war und effizient arbeitete, stellte sie der Demokratische Aufbruch im Februar 1990 als Pressesprecherin ein. Innerhalb von 7 Wochen organisierte sie unter chaotischen Umständen einen Wahlkampf. Sie machte ihren Job sehr gut und das fiel auch mehreren Mitgliedern der CDU auf, mit der sich der Demokratische Aufbruch in dieser Zeit vereinigte. Und dann ging alles ganz schnell. Lothar de Maizière, frisch gewählter und letzter Ministerpräsident der DDR, suchte nach einem stellvertretenden Regierungssprecher. Der sollte idealerweise eine Frau sein, aus dem demokratischen Aufbruch kommen und auch noch Erfahrung mit der Pressearbeit haben. Diese 3 Kriterien trafen auf genau eine einzige Person zu. De Maizières lakonischer Kommentar: Die ist nett, die nehmen wir. Angela Merkel erkannte ihr eigenes Leben kaum wieder. 4 Monate, nachdem sie ihre erste politische Veranstaltung besucht hatte, war sie die stellvertretende Regierungssprecherin eines Landes mit 16 Millionen Einwohnern, das schon bald nicht mehr existieren sollte.
Blink Nummer 5. Hauptgewinn im Bonner Quoten-Bingo.
Angela Merkel war eine angesehene Pressesprecherin. Journalisten und auch Politiker schätzten vor allem ihre sachliche und effektive Art. Trotzdem wusste sie, dass sie in Zukunft lieber für sich selbst als für andere sprechen würde. Daher entschloss sie sich, für die CDU für den Bundestag zu kandidieren, der 1990 gewählt wurde. Sie improvisierte einen Wahlkampf im Wahlkreis Stralsund-Rügen-Grimmen und hatte Erfolg. Am 20. Dezember 1990 nahm Angela Merkel als Abgeordnete an der konstituierenden Sitzung des 12. Bundestages teil. Was für eine Karriere! In nur einem Jahr hatte sie es von einem politischen Niemand bis ins Parlament geschafft. Es wurde aber noch wilder. Im Januar 1991 ging Merkel mit ihrem früheren Chef Lothar de Maizière in Bonn spazieren. Er erzählte ihr, dass sie wohl schon bald einen Anruf von Helmut Kohl bekommen würde. Warum er anrufen würde, fragte sie erstaunt. De Maizière antwortete, weil er dich zur Ministerin machen will. Ihr rutschte vor Schreck das Herz in die Hose. Wie schon bei ihrem ersten politischen Job als Pressesprecherin half ihr auch hier die informelle Quote. Helmut Kohl wollte ein sogenanntes weiches Ressort mit einer ostdeutschen Frau besetzen. Die Auswahl war mehr als übersichtlich. Schließlich fiel seine Wahl auf Angela Merkel. Am 18. Januar 1991 erhielt sie vom Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker ihre Ernennungsurkunde als Ministerin für Frauen und Jugend. Sie hatte keinerlei Erfahrung als Politikerin, sagte aber zu, da ihr Ministerium ziemlich eng umgrenzt war. Als Ministerin saß sie dann zwischen allen Stühlen. Die Westpolitiker wollten im Prinzip, dass alles so weiterging wie bisher, während im Osten gerade alles zusammenbrach. Dort gingen Firmen pleite, Menschen wanderten ab, die Arbeitslosigkeit explodierte. Allerdings stellte sich schon bald heraus, dass Angela Merkel gute Voraussetzungen für diesen anspruchsvollen Job mitbrachte. Sie war nicht nur ausgesprochen stressresistent, sie hatte auch ein gutes Händchen für ihre männlichen Kollegen. Als einzige Frau wurde manchmal schon ihre Anwesenheit als Affront empfunden, aber sie reagierte stets souverän und wusste auch, an welchen Stellen sie besser zu schweigen hatte. Vor allem aber war sie eines: sachorientiert. In der DDR ging ihr die ideologisch motivierte Politik schon lange gegen den Strich. Jetzt konnte sie endlich Sachentscheidungen treffen. Auch das nächste Amt fiel ihr zu. Lothar de Maizière musste von seinen Ämtern zurücktreten, als bekannt wurde, dass er als inoffizieller Mitarbeiter für die Stasi gearbeitet hatte. Er war unter anderem stellvertretender Parteivorsitzender der CDU und es war klar, dass das Amt mit einem Menschen aus Ostdeutschland besetzt werden sollte. Gesucht wurde jemand, der in der DDR keine politisch wichtigen Posten innegehabt hatte, aber trotzdem schon ein wenig Politikerfahrung hatte, so wie Angela Merkel. Außerdem hatte sie in ihren ersten Monaten als Ministerin eine recht gute Figur gemacht. Das reichte als Qualifikation. Sagen wir es, wie es ist. Angela Merkel kam zu ihren ersten Ämtern, weil fähige und politisch nicht vorbelastete Menschen aus der DDR händeringend gesucht wurden. Aber sie machte ihre Sache dann auch ausgesprochen gut. Und so war sie nicht einmal 2 Jahre nach ihrem Einstieg in die Politik Ministerin und stellvertretende Parteivorsitzende der CDU. Und sie war noch lange nicht fertig.
Blink Nummer 6. Das Ende der Ära Kohl.
Sobald Angela Merkel Ministerin geworden war, brachten alle großen Zeitungen ausführliche Porträts über den neuen Politikstar. Sie war erst 37 Jahre alt, eine Naturwissenschaftlerin aus dem Osten, und sie hatte eine Menge altgedienter Politiker auf der Karriereleiter überholt. Viele CDU-Mitglieder, die seit Jahren geduldig auf eine Beförderung warteten, waren dementsprechend wenig begeistert. Sie legten der Newcomerin Steine in den Weg und warteten nur darauf, dass sie einen Fehler beging, dass auf den schnellen Aufstieg der tiefe Fall folgte. Den Gefallen tat Merkel ihnen aber nicht. Im Gegenteil, sie ließ sich nicht beirren. Schon bald fand sie ihren eigenen Politikstil, der vor allem darin bestand, sachlich mit allen Beteiligten nach einer praktikablen Lösung zu suchen. So kam es auch, dass ihr Helmut Kohl 1994 nach der nächsten Wahl wieder einen Ministerposten anbot. Sie wurde Umweltministerin. Das Thema passte gut zu ihrem naturwissenschaftlichen Hintergrund und sie sagte begeistert zu. Lange galt Merkel als Kohls Mädchen. Doch im Jahr 1999 wagte sie den offenen Bruch. Die CDU hatte inzwischen auf der Oppositionsbank Platz genommen, als nach und nach immer mehr Details über eine groß angelegte Spendenveruntreuung ans Licht kamen. Helmut Kohl hatte mit einem verzweigten System aus Konten jede Menge Spendengelder auf eigene Faust verteilt. Es schien so, als ob so ziemlich alle wichtigen CDU-Mitglieder in die Affäre verstrickt waren. Wolfgang Schäuble log zum Beispiel bei einer Anhörung, dass er vom Waffenlobbyisten Karl-Heinz Schreiber kein Geld angenommen habe. Doch die Wahrheit kam schon bald ans Licht. Es war das absolute PR-Desaster für die CDU. Angela Merkel selbst war sauber und schlüpfte in die Rolle der Aufklärerin. Selbst die Bild-Zeitung war begeistert davon, wie schonungslos sie ihre Parteikollegen anging, um Klarheit zu schaffen. Doch ihr eigener Ziehvater sperrte sich gegen die Aufklärung. Also sah sich Angela Merkel zu einem, in Anführungsstrichen, Dolchstoß genötigt. Sie veröffentlichte in der FAZ einen Artikel, in dem sie erklärte, warum Helmut Kohls Zeit abgelaufen sei. Viele jüngere Parteimitglieder wie Friedrich Merz, Christian Wulff oder Annette Schavan sprangen ihr öffentlich bei. Schließlich wurde der Druck auf Helmut Kohl zu groß und er trat als Ehrenvorsitzender der CDU zurück. Anschließend organisierte Angela Merkel eine Reihe von Regionalkonferenzen, um die Parteispitze wieder besser mit der Basis zu verbinden. Sie schaffte es, die CDU-Mitglieder davon zu überzeugen, dass sich die Partei nach der Spendenaffäre erneuern könne. Und dass sie die geeignete Frau dafür sei. Der Lohn? Im April 2000 wurde sie zur Parteivorsitzenden der CDU gewählt.
Blink Nummer 7. Mit Linsensuppe durch die Euro-Krise.
Die CDU auf der Oppositionsbank. Daran musste sich die Partei erst einmal gewöhnen. Doch Angela Merkel blühte in der ungewohnten Rolle auf. Sie zog sich schicker an, tauchte immer öfter professionell geschminkt vor den Kameras auf und kündigte schließlich an, 2005 zur Wahl des Bundeskanzlers zu kandidieren. Im Wahlkampf strahlte sie wie noch nie, achtete aber gleichzeitig darauf, keine überzogenen Versprechungen zu machen. Die CDU gewann die Wahl, allerdings mit nur einem Prozentpunkt Vorsprung zur SPD. An einer großen Koalition führte also kein Weg vorbei. Am 22. November 2005 war es soweit. Deutschland bekam die jüngste Bundeskanzlerin aller Zeiten, die erste Frau, die erste Ostdeutsche und die erste Naturwissenschaftlerin in diesem Amt. Auch wenn Angela Merkel jetzt ganz oben angelangt war, versuchte sie, so viel Normalität wie möglich in ihrem Leben zu erhalten. Sie zog nicht in die Wohnung im Kanzleramt, sondern blieb in ihrer bescheidenen Etagenwohnung. Ihr Mann ging einfach weiter seinem Job als Professor nach, anstatt als First Gentleman Interviews für die Klatschzeitungen zu geben. Es zeigte sich außerdem schnell, dass Merkel sehr belastbar war. Bundeskanzler ist ein anstrengender Job. Viele Reisen, viele Termine, viel Druck, kaum Wochenenden und zähe Verhandlungen, oft bis tief in die Nacht. Doch Angela Merkel war pflichtbewusst und fleißig. Sie sagte nie Termine ab, erschien immer pünktlich, war immer professionell. Dadurch genoss sie auch international schon bald hohes Ansehen. Ihre erste große Bewährungsprobe als Bundeskanzlerin erlebte sie im Jahr 2008. Damals begann die Finanzkrise, die sich später in die Euro-Krise verwandelte. Merkel bestand die Prüfung auf ihre typische Art. Hart arbeitend, kühl und sachlich. Als Otto-Normalbürger kann man sich nur schwer vorstellen, welche schwierigen, weitreichenden Entscheidungen die Bundeskanzlerin hier immer wieder treffen musste. Je deutlicher das Ausmaß der Krise wurde, umso mehr Geld musste sie zusagen. Am Freitag, dem 10. Oktober 2008, beschloss sie zum Beispiel, eine 500 Millionen Euro bereitzustellen, um die Banken zu retten. Das war fast doppelt so viel wie der jährliche Bundeshaushalt zu dieser Zeit. Und was tat Angela Merkel in der Nacht, nachdem der Beschluss gefallen war? Sie ließ für sich und ihre Vertraute und Mitarbeiterin Beate Baumann 2 Teller Linsensuppe aus der Küche des Kanzleramts kommen, die sie gemeinsam in ihrem Büro aßen. Es ist genau diese Art von Normalität, die der Bundeskanzlerin half, am Boden zu bleiben und durchzuhalten, wenn es wirklich stressig wurde. Mit der Zeit wurde die Eurokrise zum Dauerthema. An unzähligen Wochenenden musste Merkel hektisch nach Lösungen suchen, bevor am Montag die Börsen wieder öffneten. Sie wurde zur dauerhaften Krisenmanagerin, beschloss Konjunkturpakete, verhandelte mit Griechenland. In dieser Zeit etablierte sich das Wort Rettungsroutine. Angela Merkel hielt durch und blieb professionell. Sie vermittelte stets den Eindruck, die Situation im Griff zu haben. 2009 wurde sie für ihren Einsatz belohnt und als Bundeskanzlerin wiedergewählt.
Blink Nummer 8. Vermittlerin zwischen Ost und West.
Kurze Rückblende in den Sommer 1983. Gemeinsam mit ein paar Freunden bereist die junge Angela Merkel Armenien, Aserbaidschan und Georgien. Die Reise mit Zug und Zelt ist ziemlich improvisiert. In Tiflis übernachten die Freunde sogar gemeinsam mit den Obdachlosen in der Bahnhofsmission. In jungen Jahren war sie eine abenteuerlustige Urlauberin. Dank ihrer ausgiebigen Reisen kennt sie Osteuropa und den Kaukasus wie ihre Westentasche. Und zwar nicht nur die touristischen Sehenswürdigkeiten, sondern auch die Menschen und ihre Kulturen. Dieses Wissen sollte ihr bei ihrer nächsten Bewährungsprobe von unschätzbarem Wert sein. Ab November 2013, Merkel war gerade zum 3. Mal zur Kanzlerin gewählt worden, geriet die Ukraine in eine Krise. Der Grund dafür ist relativ komplex. Die Ukraine sollte eigentlich ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterschreiben. Das scheiterte aber daran, dass der Präsident Viktor Janukowitsch immer höhere Anforderungen stellte. Dagegen protestierten die Menschen auf dem Maidanplatz wochenlang in klirrender Kälte. Im Februar ließ Janukowitsch den Maidanplatz gewaltsam räumen. Dabei starben 80 Menschen. Janukowitsch setzte sich nach Russland ab. Kurz darauf besetzten Separatisten, von Russland unterstützt, die Krim und Teile des Ostens des Landes. Offiziell handelte es sich um einen Bürgerkrieg, doch allen war klar, dass Russland dahinter steckte. Die westlichen Länder wollten verhindern, dass der schon fast vergessene Kalte Krieg mit einer Atommacht wieder aufflammte. Also bot sich Angela Merkel als diplomatische Vermittlerin an. Ihre Position sprach sie eng mit Barack Obama ab. Er überließ Merkel die Federführung, da sie fließend Russisch spricht und Putin gut kennt. In dieser Krise entwickelte sie eine ganz neue Art der Telefondiplomatie. Ihr Ziel war dabei natürlich vor allem, den Konflikt beizulegen, aber auch eine gemeinsame europäische Linie zu finden, um Russland durch Sanktionen zum Einlenken zu bringen. Sie telefonierte dutzende Male mit Putin und mit verschiedenen europäischen Regierungschefs und schaffte es, das erste Treffen zwischen Wladimir Putin und Petro Poroschenko, dem Nachfolger Janukowitsch, zu organisieren. Und schließlich begann die Arbeit an einem Abkommen, das den Konflikt beenden sollte. Angela Merkel setzte sich dabei bis ins Detail mit den umstrittenen Gebieten auseinander. Sie wog Flussläufe, Ortschaften, politische Positionen und Befindlichkeiten gegeneinander ab. Am 11. Februar verhandelte sie in Minsk mit den beiden Konfliktparteien das Minsk-II-Abkommen. Auch wenn die Kämpfe danach nicht ganz aufhörten, beruhigten sie sich doch stark. Angela Merkel hatte bewiesen, dass sie eine fähige Diplomatin ist, die auch anscheinend unversöhnliche Gegner an einen Tisch bringen kann. International machte sie damit Eindruck. Das Magazin New Yorker feierte sie zum Beispiel mit einem 20-seitigen Porträt als, Zitat, die mächtigste Frau der Welt.
Blink Nummer 9. Wir schaffen das.
Am 31. August 2015 fiel eingefleischten Linken vor Staunen die Bio-Mate aus der Hand. Und Wutbürger vom rechten Rand stampften besonders heftig mit dem Fuß auf. Angela Merkel hatte sie alle überrascht. Bisher erschien sie vor allem wie eine sachliche, fleißige Frau, die einfach tat, was getan werden musste. Doch dann, als deutlich wurde, dass eine große Zahl Geflüchteter auf dem Weg nach Deutschland war, verkündete sie plötzlich: Sie können alle kommen. Wir sind ein reiches Land. Wir schaffen das. Das ist vielleicht die Entscheidung, an die sich die meisten Deutschen noch am besten erinnern können, weil sie so inkongruent erschien. Eine konservative Kanzlerin legte plötzlich eine solche Kehrtwende hin. Was war da los? Die Antwort auf diese Frage verrät viel über den Charakter von Angela Merkel. Aber gehen wir noch ein paar Wochen zurück. Am 13. Juli 2015 war Angela Merkel zu Besuch in einer Rostocker Schule. Dort meldete sich die 15-jährige Rim Sawil aus dem Libanon und berichtete, wie schwer es für sie sei, ständig mit der Bedrohung einer Abschiebung zu leben. Sie lebte seit 4 Jahren in Deutschland und wollte gern Pläne für ein Studium machen, wie ihre Mitschülerinnen. Als sie anfing zu weinen, reagierte Merkel hölzern und unbeholfen. Der Auftritt geriet zum PR-Desaster. Die Reaktionen der Öffentlichkeit zeigten deutlich: In Deutschland gab es mittlerweile viel mehr Verständnis für die Situation von Geflüchteten und ihren Familien als noch einige Jahre zuvor. Und dann waren plötzlich tausende syrische Flüchtlinge aus Ungarn auf dem Weg nach Österreich und Deutschland. Wie würde die Öffentlichkeit reagieren, wenn Beamte sie mit Schlagstöcken und vielleicht sogar Gewehren an der Grenze aufhalten würden? Und noch etwas kam hinzu. Der ungarische Präsident Viktor Orban hatte Österreich unter Zeitdruck gesetzt und erpresst. Mehrere tausend Geflüchtete waren in der ungarischen Hauptstadt Budapest gestrandet und wurden dort einfach sich selbst überlassen. Also machten sie sich zu Fuß auf zur österreichischen Grenze. Ungarn informierte Österreich und überließ ihm eine unangenehme Wahl. Ihr könnt entweder sehr hässliche Bilder an der Grenze produzieren oder ihr lasst die Menschen eben rein. Also rief der österreichische Kanzler Werner Faymann bei Angela Merkel an und versicherte sich, dass sie ihn unterstützen würde. Sie stimmte zu. Die Flüchtlinge waren entschlossen und verzweifelt. Man hätte sie nur mit Waffengewalt aufhalten können. Ungarn brachte schließlich fast 6000 Geflüchtete mit Bussen an die Grenze zu Österreich. Die meisten reisten weiter nach Deutschland. Du siehst, Merkels Entscheidung war keineswegs eine emotionale Bauchentscheidung, wie ihr vor allem von Seiten der CSU vorgeworfen wurde. Im Gegenteil. Sie hat genau kalkuliert, welches Vorgehen in diesem Fall das Beste sei. Insgesamt kamen im Jahr 2015 fast 900.000 Menschen nach Deutschland. Und Angela Merkel behielt recht. Deutschland hat es geschafft.
Blink Nummer 10. Eine Pragmatikerin unter Hitzköpfen.
Die Kanzlerin der freien Welt. So nannte das Time Magazine Merkel im Dezember 2015, als die Zeitschrift sie zur Person des Jahres kürte. Merkels Entscheidungen zu den Geflüchteten hatten aber auch negative Folgen. Sie verhandelte zum Beispiel mit dem türkischen Präsidenten Erdogan den sogenannten Türkei-Deal. Im Prinzip erhielt die Türkei Unterstützung dafür, dass sie Geflüchtete in Lagern unterbrachte und sich um ihre Registrierung kümmerte, anstatt sie durchreisen zu lassen. Das Problem war, dass dieser Deal Merkel angreifbar machte. Denn Erdogan hatte jetzt ein Druckmittel. Als zum Beispiel der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel im Februar 2017 in der Türkei festgenommen wurde, konnte Angela Merkel nicht mit der erforderlichen Härte reagieren. Wenn sie Erdogan verärgert hätte, hätte er einfach ein paar Lager aufgelöst und Deutschland einen neuen Zustrom von Geflüchteten beschert. In den Jahren 2016 und 2017 gab es zwar keine größeren Katastrophen, die Merkels ganze Aufmerksamkeit gefordert hätten, doch es gab überall Baustellen, die an ihren Nerven zerrten. Zum Beispiel stimmten die Briten im Juni 2016 tatsächlich entgegen allen Erwartungen für den Brexit. Das stellte eine Zerreißprobe für die EU dar und Merkel war monatelang damit beschäftigt, die Union zusammenzuhalten und einen möglichst schnellen Austritt Großbritanniens voranzutreiben. Im November 2016 folgte dann der nächste Schock. Die US-Amerikaner wählten den unberechenbaren Donald Trump zu ihrem Präsidenten. Die New York Times analysierte, dass Angela Merkel jetzt die letzte Stimme der Vernunft der freien westlichen Welt sei. Einen Monat später verübte der tunesische Islamist Anis Amri einen Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz, bei dem 12 Menschen getötet wurden. Tragisch für alle Angehörigen und Verletzten und auch schwierig für Angela Merkel. Ihre Flüchtlingspolitik stand jetzt wieder in der Kritik, auch wenn das eigentliche Problem das Versagen der Ermittlungsbehörden gewesen war. So manövrierte sie sich in das letzte Jahr ihrer dritten Amtszeit. Sie musste sich nichts mehr beweisen, sie hatte alles erreicht. Vermutlich war sie auch schon ein wenig müde. Kein Wunder, nachdem sie sich jahrelang mit der AfD, der Euro-Krise, der Flüchtlingsfrage und populistischen oder autokratischen Präsidenten herumschlagen musste. Trotzdem entschied sie sich 2017 noch einmal als Bundeskanzlerin zu kandidieren. Das lag sicherlich auch an der internationalen Situation. Zwischen Trump, Putin, Erdogan, Orban und den ganzen anderen Hitzköpfen war eine Stimme der Vernunft eigentlich unverzichtbar. Und tatsächlich setzte sie sich gegen Martin Schulz von der SPD durch. Stand ihr wenigstens eine halbwegs routinierte vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin bevor?
Blink Nummer 11. Das Ende einer Ära.
Am 18. März 2020 griff Angela Merkel zu einer radikalen Maßnahme. Zum ersten Mal überhaupt wandte sie sich, abgesehen von der traditionellen Neujahrsansprache, im Fernsehen direkt an ihr Volk. Die erste Welle des Coronavirus war da. Merkel sprach einfach, klar und eindringlich. Sie appellierte an Verantwortungsbewusstsein, Solidarität und Vernunft und krempelte von einem Tag auf den anderen das Leben in Deutschland komplett um. Ihre vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin hatte schon anstrengend angefangen. Bei der Bundestagswahl im September 2017 gelang der AfD mit über 12% der Stimmen der Sprung ins Parlament. Die Koalitionsverhandlungen in Berlin waren nervenaufreibend. Weil die SPD nicht zu einer Koalition bereit war, blieb nur noch die Jamaika-Koalition aus CDU, CSU, FDP und den Grünen. Nach anstrengenden Wochen der Verhandlungen erklärte Christian Lindner von der FDP die Gespräche für gescheitert. Die SPD führte eine Mitgliederabstimmung durch und erklärte sich dann doch zu einer Koalition bereit. Erst am 14. März wurde Angela Merkel zum vierten Mal offiziell zur Bundeskanzlerin gewählt. Fast ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl. Angela Merkel machte weiterhin einfach ihren Job. Aber man kann sich vorstellen, dass die Zeit ab 2018 stressig für sie war. Es gab ständig Querelen mit ihren Kollegen aus der CSU zum Thema Geflüchtete. Der Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen widersprach ihr öffentlich. Es kam immer wieder zu rechtsradikal motivierten Anschlägen. Der Klimaschutz kam nicht richtig voran. Das vorwurfsvolle Gesicht von Greta Thunberg war allgegenwärtig. Schließlich forderte der jahrelange Dauerstress seinen Tribut. Angela Merkel war erschöpft und litt bei öffentlichen Auftritten gelegentlich unter einem merkwürdigen Zittern. Von da an nahm sie mehr und mehr Termine im Sitzen wahr. Und dann kam auch noch Corona. Auch während dieser Zeit bewies Angela Merkel, dass sie sachliche und wissenschaftlich fundierte Entscheidungen trifft und ihr Land glimpflich durch die Krise navigieren kann. Aber leicht war es natürlich auch nicht. Vor allem die Ministerpräsidenten der Bundesländer waren schwierige Verhandlungspartner. Sie wollten ihre Bürgerinnen und Bürger durch frühe Lockerungen positiv stimmen. Angela Merkel hielt dagegen. Gleichzeitig wollte sie unbedingt eine einheitliche Linie schaffen, um die verängstigten oder verärgerten Menschen nicht vollkommen mit einem Maßnahmenwirrwarr zu überfordern. Mit den Ministerpräsidenten rang sie deswegen regelmäßig um jedes noch so kleine Detail. Müssen die Deutschen beim Friseur FFP2-Masken oder medizinische Masken tragen? Was gilt als körpernahe Dienstleistung? Ab welcher Inzidenz können Kinos aufmachen? Mit Angela Merkel an der Spitze ist Deutschland relativ glimpflich durch die Pandemie gekommen, zumindest gemessen an den Infektions- und Todesfällen. Ganz überraschend ist das natürlich nicht. Die Frau ist schließlich krisenerprobt. Dass sie in den 16 Jahren ihrer Amtszeit nicht genug zu tun hätte, kann man wirklich nicht behaupten. Den Ruhestand hat sie sich redlich verdient.
Das war die Lebensgeschichte der ersten deutschen Kanzlerin, basierend auf der Biografie von Ralf Bullmann. Bleibt abschließend noch die Frage zu klären, wie es eine ostdeutsche Naturwissenschaftlerin zur mächtigsten Frau der Welt geschafft hat. Zweifellos hat sie in der DDR Erfahrungen gemacht, die ihr später nützen sollten. Schon früh hat sie gelernt, Dinge für sich zu behalten und nicht alles gleich hinaus zu posaunen. Sie war gezwungen, mit dem zu arbeiten, was sie hatte. Und so wurde sie zu der Pragmatikerin, die sie heute noch ist. Vor allem aber blieb sie ihrem Stil treu, ruhig, bescheiden und immer an der Sache orientiert. Und ihr politisches Erbe? Als Bundeskanzlerin hat Angela Merkel keine Revolution angezettelt und Deutschland auch nicht in ein Paradies verwandelt. Sie war keine Populistin, keine Frau, die große Gesten liebte. Sie blieb eher im Hintergrund. Mit Geduld und Kraft arbeitete sie daran, die Schnittpunkte verschiedener Interessen ein wenig in die Richtung zu verschieben, die sie für die richtige hält. Manche werfen ihr vor, dass sie zu zögerlich sei. Aber mit dieser Strategie hat sie Deutschland souverän durch eine Menge Krisen manövriert. Und wer weiß, wie es in ein paar Jahren aussieht. Vielleicht sehnen sich die Menschen in Deutschland und Europa schon bald nach der Stabilität der Merkel-Jahre zurück. Wir hoffen jedenfalls, dass du Angela Merkel dank unserer Blinks ein wenig besser kennenlernen konntest. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.